Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Die Chancen der Zukunft. Biotech, Industrie 4.0, Internet of the Things and more im Vontobel Channel.
Mein Name ist Heiko Geiger von Vontobel und ich leite dort den Bereich Zertifikate für Privatanleger.
Der Ölpreis, der hat eine wahre Achterbahnfahrt in den letzten 48 Stunden hinter sich. Die USA halten den diplomatischen Druck auf Russland aufrecht, indem sie nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es keinen wirklich sichtbaren Truppenrückzug an der ukrainischen Grenze gibt. Also das beeinflusst den Ölpreis. Gleichzeitig, spannend aber, scheinen es echte Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran zu geben. Ja, und wenn der Iran bald wieder offizieller Ölexporteur wird, könnte das Millionen Barrels zusätzlich auf den Weltmarkt werfen. Herr Geiger, Heiko, wie sieht es denn aus am Ölmarkt?
Ja, ich glaube, es gibt momentan doch recht unterschiedliche Stimmen, auch bei den Marktteilnehmern und Analysten. Große Unbekannte ist natürlich OPEC bzw. OPEC Plus, wie die sich verhalten in der aktuellen Gemengelage. Ich meine, auf der einen Seite hat man ja mittlerweile schon fast historische Tiefstände bei den Ölvorräten, vor allem in der westlichen Welt, was sicherlich auch einer der starken Preistreiber ist. Und auf der anderen Seite natürlich seitens der Produzenten bei weitem nicht die Menge, die man eigentlich erwartet hat, die in das System reingespült wird. Und als dritte Komponente die US-amerikanische Ölschieferindustrie, die eben auch noch nicht hochgefahren wird, um genau diese Versorgungsschwäche zu kompensieren. Iran ist sicherlich ein gutes Stichwort. Wenn hier zusätzliches Öl in den Markt kommen würde, könnte das natürlich ein bisschen Druck aus der aktuellen Ölverknappung nehmen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch jetzt durch die ganzen Öffnungstendenzen in vielen Industrienationen nach Covid, dass durchaus auch hier wieder eine Zunahme der Wirtschaftsaktivität erwartet wird, was wiederum natürlich auch für eine erhöhte Ölnachfrage sprechen könnte.
Erhöhte Ölnachfrage würde ja auch wahrscheinlich höherer Preis bedeuten, also höhere Energiekosten. Es ist ja nicht nur das Öl, es ist ja auch das Gas. Aber bleiben wir mal beim Öl. Wie kann ich denn als Anleger damit spielen oder als Wortspiel, wie kann ich damit spielen?
Na, letzten Endes gibt es zwei Möglichkeiten. Ich muss schauen, wie bekomme ich einen Marktzugang zu Öl. Das ist natürlich gerade für Privatanleger nicht so einfach, wenn man direkt in den Rohstoff Öl investieren möchte. Der wird in sogenannten Future-Kontrakten gehandelt. Das ist dann natürlich schwierig. Alternative ist natürlich, über die sogenannten Öl-Explorationsaktien zu investieren. Also wenn wir da gerade mal in Europa an eine Total oder eine Royal Dutch Shell denken oder eine Chevron in den USA. Alternativ wären dann eben Hebelprodukte auf dem Brent Future oder dem WTI Future. Oder die dritte Möglichkeit wäre dann eben, man versucht eine Strategie zu finden, die eben die, sag ich mal, Herausforderungen im Terminmarkt für den Privatanleger abschwächt und so eine Art Hybrid darstellt.
Und wie funktioniert dieses hybride Denken?
Ich muss ein bisschen ausholen. Der Ölmarkt ist ja letzten Endes als Terminmarkt durch zwei Marktphänomene gekennzeichnet. Es gibt einmal eine klassische Contango-Struktur der Terminkurve. Die haben wir dann, wenn quasi die Ölpreise in der Zukunft höher sind als der aktuelle Spot-Kontrakt. Und wir haben ein sogenanntes Phänomen in der Terminstrukturkurve der Backwardation, wenn eben die künftigen Ölpreise tiefer liegen, als was wir aktuell am Spotmarkt zahlen. Das heißt, in einem Szenario beim Contango würde man natürlich entsprechend Rollgewinne haben. In der Backwardation würde man entsprechend Rollverluste generieren, wenn man nur am Terminmarkt aktiv ist. Und in einer hybriden Strategie könnte man eben genau diese Rollverluste, die man eben hat, kompensieren, indem man dann, wenn man eben in einer entsprechenden Terminmarktstrukturkurve sich befindet, entweder den Ölkontrakt direkt investiert oder eben alternativ in einen Aktienkorb aus den sogenannten Ölunternehmen. Da gibt es Indexstrategien, beispielsweise auch den Von Tobel Ölstrategieindex. Wir haben das gebaut seit vielen Jahren am Markt, hat also auch schon einen relativ langen Track Record. Der Vorteil ist eben, der Index macht eben beides. Ja. Das heißt, phasenweise wird entweder in Aktien oder in Future investiert. Das heißt, von Rollgewinnen, die man in der Backwardation-Situation hat, dann ist der Index entsprechend in Future investiert. Und den Nachteil aus den Rollverlusten in der Contango-Konstellation zu minimieren, investiert der Index in Ölaktien.
Machen wir weiter mit weiteren Rohstoffen. Wo stehen andere Rohstoffe zum Beispiel? Die berühmtesten sind ja natürlich Silber und Gold. Also wenn Gold als Krisenwährung gilt, haben wir dann wirklich eine Krise? Gold gab ja mit dem Truppenabzug nach, jetzt wieder Richtung 1900 unterwegs gewesen. Wo stehen denn Silber und Gold jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
Ja, der Goldpreis liegt aktuell bei 1896 Dollar. Silber, das Gold des kleinen Mannes, bei 23,82 Dollar. Also wir haben natürlich schon eine Aufwertung des Dollars im letzten Jahr gesehen. Wir haben gesehen, dass die Anleihenrenditen wiederum steigen. Insofern ist natürlich die Frage 2022 ganz stark, was denn die Zentralbanken machen werden. Ja. Also wir haben sehr starke Inflationserwartungen. Die Notenbanken versuchen dagegen anzukämpfen. Sprich, wenn wir eine deutliche Zinserhöhung sehen, dann rutscht natürlich Gold so ein bisschen in die Versenkung wieder, weil es halt weder Dividenden noch Zinsen generiert. Und man sagt dann, wenn wir wieder attraktive Zinsen haben, dann könnte Gold eher wieder ins Hintertreffen geraten. Wichtig hierbei, glaube ich, ist aber zu berücksichtigen, dass die Inflationserwartungen oder Inflationssorgen, die landläufig auch in den Märkten abgebildet werden und eingepreist sind, die noch deutlich höher sind als die nominalen Anleihenrenditen. Ja, also selbst wenn wir jetzt doch mehrere Schritte nacheinander seitens der Fed sehen sollten. Und das führt letzten Endes dazu, dass die Realrenditen im Anleihenmarkt weiterhin sehr tief sind. Und das ist natürlich weiterhin ein sehr gutes Umfeld fürs Gold. Beim Silber haben wir halt so ein bisschen die Gemengelage, dass Silber nicht nur als Edelmetall fungiert, sondern eben auch als Industriemetall. Und da haben wir gerade im letzten Jahr doch deutliche Verluste gesehen, größere als in Gold, was natürlich sehr stark korreliert mit der Verhaltensentwicklung in der Industrieproduktion. Also man muss bedenken, 50% des Silbermarktes resultieren aus der Industrienachfrage. Da haben wir halt gerade im letzten Jahr recht hohe Energiepreise gesehen und natürlich die Lieferkettenprobleme. Und die haben wir im Moment eigentlich immer noch. Also sowohl die hohen Energiepreise, haben wir vorhin besprochen, im Öl, aber auch im Gas. Und die Lieferkettenproblematik halten nach wie vor an. Es ist halt die Frage, wie schnell sich hier dieser Stau entladen kann in den nächsten Monaten. Aber was man sicherlich auch sehen kann, gerade wenn man die Industriekomponente im Silber betrachtet, Silber hat natürlich eine sehr starke Nachfrage aus dem ganzen Bereich der Dekarbonisierung. Also wenn es um Elektromobilität geht, um die Entwicklung von Solarzellen oder auch um 5G-Technologien im Mobilfunkbereich, in Netzwerkinfrastruktur, da wird Silber nachgefragt. Und das könnte natürlich gerade auch mit dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit und der Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften durchaus zu einer gewissen Preisentwicklung auch im Silberpreis führen.
Sehr spannend. Bevor wir das Thema Inflation würde ich gerne aufgreifen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ja, wie kann ich jetzt mit Gold und Silber vielleicht da handeln? Was ist hier Ihre Trading-Idee?
Ja gut, die einfachsten und wahrscheinlich auch populärsten Produkte für Gold und Silber, vor allem auch gerade wenn es darum geht, im kurzfristigen Bereich aktiv zu sein, dann sind in erster Linie die klassischen Hebelprodukte wie Optionsscheine oder auch Turbos und Mini-Future eigentlich das Produkt der Stunde. Für denjenigen, der Gold und Silber als geopolitischen Schutz einsetzen möchte für sein Portfolio, um geopolitische Risiken abzusichern, der greift dann eher zum physischen Gold und Silber, also in Form von Goldbarren oder auch Goldmünzen.
Das kann man auch verschenken oder sogar mal die kleine Version in die Nachttischschublade stecken, theoretisch, ja. Thema Inflation, darüber haben wir schon jetzt gerade so ein bisschen gesprochen. Also Lieferketten hast du angesprochen, höhere Rohstoffe, ja sogar höhere Holzpreise. Natürlich Energie, also auch für die höchste Inflation in Deutschland seit fast 30 Jahren spielt das teure Öl und Benzin eine wichtige Rolle. Aber was kann ich denn gegen Inflation tun?
Ja, zum einen natürlich den Konsum zurückfahren. Ja, das ist die eine etwas uncharmante Lösung. Die andere Lösung ist natürlich, das Portfolio so auszurichten, dass ich überwiegend in Anlageklassen investiere, die eben von einem Anstieg der Inflation profitieren. Und das haben wir eben schon ausführlich diskutiert. Die Rohstoffe sind sicherlich eine Komponente, eine Anlageklasse, die als, sag ich mal so, klassischer Inflationsschutz dient. Wir haben gesehen, wie eben auch im Zuge der Inflationssteigerung gerade eben auch die Rohstoffe Triebkräfte dieser Inflationsentwicklung sind. Das fängt an bei den Lebensmitteln, bei den klassischen Agrarrohstoffen, aber auch natürlich auch im Bereich der Energierohstoffe. Denken Sie an die Industriemetalle in der verarbeitenden Industrie. Auch hier haben wir gesehen beim Kupfer, beim Aluminium entsprechenden Preisanstieg. Sie haben das Thema Holz angesprochen für die Bauindustrie. Da sehen wir eigentlich durch die Reihe natürlich eine sehr hohe Korrelation mit dem Anstieg der Inflation. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns im Aktienmarkt bewegen, dann sind sicherlich Unternehmen interessant, die natürlich über eine sehr hohe Preissetzungsmacht verfügen, die eben die inflationäre Entwicklung bei der Produktion, bei den Vorprodukten, ja, auch im Zuge der Lieferkettenproblematik relativ einfach an den Endkonsumenten, an den Endverbraucher oder eben im B2B-Bereich, wenn es um Vorprodukte oder Zwischenprodukte geht, quasi an die Kunden weitergeben können. Ja, also widerstandsfähige Branchen, das sind auch wieder Rohstoff- und Energieunternehmen. Das sind aber auch defensive Branchen, ja, aus dem Produktions-, aus dem Dienstleistungsgüterbereich.
Darf ich da mal nachfragen, damit ich das besser verstehe? Also es gibt ja von Tobel den von Tobel Inflation Influenced Index. Welche Firmen sind jetzt da mit dabei? Vielleicht ein, zwei Beispiele?
Also in diesem Index sind beispielsweise drin ein Klassiker aus dem IT-Bereich wie ein Alphabet, eine Amazon. Da haben wir das Thema klassisch Burggraben à la Warren Buffett, große Preissetzungsmacht. Da ist auch eine Apple reiht sich da ein. Da ist aber auch, wenn man in den industriellen Bereich reingeht, eine Caterpillar, da ist eine Coca-Cola aus dem Konsumgüterbereich dabei. Da ist aber auch, wenn man in den Bereich der Nicht-Basis-Konsumgüter reingehen, wie eine Target Group, eine Home Depot in den USA beispielsweise, oder auch eine UPS, ja, aus dem Bereich der Logistik. Ja. Also das sind quasi so Unternehmen auch aus verschiedenen Bereichen, die hier zum Tragen kommen. Ja. Da ist beispielsweise aber auch ein Richemont drin aus der Schweiz, aus dem Bereich der Luxusgüterindustrie. Ja. Wenn Sie sich beispielsweise mal anschauen, die Preisentwicklung von Schweizer Uhren, die sehr stabil sind. Auch jüngst wieder Meldungen aus dem Schweizer Uhrensektor. Die Preise werden weiter steigen für Schweizer Uhren. Das heißt, die können das relativ einfach offensichtlich an die Endkunden weitergeben.
Weil die Endkunden das Produkt wollen und sich das auch leisten können.
Ganz genau. Ganz genau. Ja, da reihen sich Unternehmen auch wie Novartis und Roche ein, die natürlich gerade im Gesundheitswesen natürlich über sehr starke Marken im Sinne von sehr starke Medikamente, aber auch sehr, sehr starke und erfolgreiche Patente verfügen. Also es ist ein sehr diversifizierter Index über verschiedene Sektoren, auch über verschiedene Länder, der aber, und das ist das Besondere daran, quasi regelmäßig die Inflation wie ein Fieberthermometer misst und mit zunehmendem Inflationsanstieg eben auch die Rohstoffkomponente im Sinne von nicht nur rohstoffnahe Unternehmen, wie beispielsweise Ölunternehmen oder klassische Rohstoffexplorationsunternehmen, sondern eben tatsächlich dann auch in Rohstoffkomponente investiert und diese bis zu 25% dann in einem sehr hohen Inflationsumfeld, in dem wir uns momentan zweifelsohne bewegen, hochgefahren werden kann.
Heiko, vielen Dank. Weißt du, was mich am meisten ärgert? Gut, es wird ja fast alles teurer, aber was mir besonders aufgefallen ist, was teuer wird, ist Kaffee. Arabica, die Sorte von Kaffee, allein im letzten Jahr schon 76% teurer geworden.
Das ist interessant. Aber das ist auch wieder so ein Konsumgut, worauf die wenigsten wahrscheinlich im täglichen Konsum verzichten wollen. Und dann sind wir wieder bei einer Nestle, die auch Teil dieses Indexportfolios ist, die dann beispielsweise auch über ihre Tochter Nespresso eben genau diesen Preisanstieg, nicht immer zu 100%, aber zumindest in Teilen an den Endkunden weiterleiten kann.
Heiko, ich danke dir.
Sehr gerne.
Die Chancen der Zukunft, der von Tobel Channel.
Börsenradio Network AG.